Live after Lehramt.
Das ist der größte Bedrohungsfaktor. Das musst du dir mal reinziehen. Es geht nicht darum, die Verbeamtung einzubüßen und dann ist die nicht mehr da und so. Es geht vor allen Dingen um die Erhaltung deiner Gesundheit. Denn mit deiner Gesundheit korreliert deine Arbeitskraft. Wenn du die zu bereitwillig aufgeopfert hast, dann hast du keinen Sicherheitsgaranten für eine andere Erwerbstätigkeit. Das sollte am allerwichtigsten sein.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich darüber reden, wie du berufliche Auszeiten strategisch für deine berufliche Orientierung respektive Neuorientierung nutzt. Ich weiß, es hören eine ganze Menge Leute hier beim Podcast zu, die entweder in einer Elternzeit sind, in einem Sabbatjahr, in einer Beurlaubung, in einer längerfristigen Krankschreibung, leider ja auch, oder Personen, die eine berufliche Auszeit anstreben, die darüber nachdenken, für ein Sabbatjahr anzusparen oder die darüber nachdenken, eine Beurlaubung zu beantragen. Elternzeit, ja, ist ja nun an ein Kind gekoppelt, ne? Aber vielleicht ein noch ausstehendes Jahr Elternzeit zusätzlich zu nehmen, um das zu nutzen für berufliche Neuorientierung. Und heute soll es darum gehen, wie du diese Zeit effektiv nutzt. Natürlich gibt es eine ganze Menge begleitende Fragen. Wird mir zum Beispiel eine Beurlaubung überhaupt bewilligt? Das haben wir hier schon öfter im Podcast besprochen. Wenn du Kinder unter 18 hast, dann hast du im Grunde einen Rechtsanspruch darauf im bestimmten Rahmen. Dann ist das nicht so die Frage, da wird dir das bewilligt. Die Frage, die dann eher prominent ist, ist, wie verdiene ich in der Zeit mein Geld? Denn ich kann ja jetzt nicht eine Nebentätigkeit einreichen und da vollumfänglich Geld verdienen, nur im ganz kleinen Rahmen. Aber diese Fragen, die wollen wir heute jetzt nicht im Detail besprechen, sondern die Nutzung dieser Auszeiten. Natürlich ist eine berufliche Neuorientierung auch begleitend zum Schuldienst möglich. Das bringt aber natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich. Das sehen wir bei unseren Kundinnen und Kunden. Da haben wir eine ganze Reihe von Personen, die ganz normal im Schuljahr mit Klassen versorgt sind und parallel dazu ihre berufliche Neuorientierung vorantreiben. Wie lang das dauert, wenn man währenddessen im Dienst ist, das hängt von wahnsinnig vielen individuellen Faktoren ab. Wie viel Ressourcen man in die Neuorientierung stecken kann, wie weit man schon ist in seinem Neuorientierungsprozess und so weiter, ne? Also das ist durchaus möglich, bringt aber ja ganz andere Herausforderungen mit sich. Wir schauen jetzt einmal kurz auf die verschiedenen Arten beruflicher Auszeiten. Ich sage ja immer, eine berufliche Auszeit sorgt für eine Abstandserfahrung. Also du gewinnst Abstand aus dem Schuldienst und Abstand aus dem täglichen Hamsterrad, in dem du steckst und schaust mit anderen Augen darauf. Oft fragt man sich dann, wie habe ich das eigentlich geschafft? Sind die alle verrückt? Und mit dieser Reflexionsbasis, mit dieser Abstandserfahrung bauen manche Personen dann einen sehr viel größeren Widerstand auf, wieder zurückzugehen in Schule. Und wenn so langsam sich ankündigt, ah, die Schule meldet sich, mit wie viel Klassen dürfen wir dich denn versorgen, mit was für einem Deputat kommst du zurück, dann kommen die kalten Füße und dann kommt oft auch die Panik und dann melden sich die Menschen bei uns. Dann ist es im Grunde schon wahnsinnig sportlich in der Regel, da vorher die Rückkehr noch abzuwenden, ne? Also berufliche Auszeit wirklich nutzen, das heißt strategische Planung und früh genug anfangen, bevor die kalten Füße kommen und bevor die Schule sich zurückmeldet, wenn man denn nicht zurückkehren möchte, ne? Eine Möglichkeit ist das Sabbatjahr. Pferdefuß am Sabbatjahr ist die Ansparphase und die Tatsache, dass überhaupt nicht jede Person ein Sabbatjahr bewilligt bekommt. In Leitungspositionen hat man es da in der Regel schwer, an Schulformen, die von besonderem Mangel geprägt sind. Zeitweise haben Bundesländer das Sabbatjahr auch sehr reglementiert, wie Bayern zurzeit. Die haben es jetzt wieder etwas gelockert, aber es steht gar nicht jeder Person gleichermaßen offen, ein Sabbatjahr zu beantragen. Und dann ist ja noch die Frage der Ansparphase, ne? Da ist dann auch die Elternzeit. Ich habe gerade schon gesagt, naja, eine Elternzeit ziehst du nicht aus dem Ärmel. Man muss schon auch ein Kind haben, ne? Und entweder ist da eine Elternzeit in Aussicht, weil du oder deine Partnerin schwanger bist, oder man hat bereits einen Teil der Elternzeit genommen, aber theoretisch stünde einem auch noch ein Jahr oder eine gewisse Zeit zu und man ist schon zurückgekehrt, hat ein Kleinkind und überlegt jetzt erneut, diese Elternzeit noch voll zu machen, also komplett auszuschöpfen. Da ist man dann deutlich flexibler. Das hat ja relativ kurze Ankündigungsfristen. Innerhalb weniger Wochen kannst du deine Elternzeit anmelden und bist dann raus aus dem Geschehen. Das ist also tatsächlich auch für Leute, die die Reißleine ziehen wollen, durchaus relevant, nochmal die ausstehende Elternzeit zu nehmen. Da ist dann aber auch die Frage, wie ist das Finanzielle in der Zwischenzeit geklärt? Denn auch da kannst du natürlich jetzt nicht bis Ultimo Einkünfte haben, denn das steht ja dem Zweck deiner Beurlaubung bzw. der Elternzeit an sich entgegen. Du bist ja Beamter, brauchst eine Nebentätigkeit, da gelten dann die ganz normalen Regeln, ne, für Nebentätigkeit. Es gibt dann die Beurlaubung aus verschiedenen Gründen, also auf Basis verschiedener Paragraphen. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, Personen mit Kindern unter 18, die haben da in der Regel kein Problem, das durchzubekommen, die haben einen Rechtsanspruch. Und Personen ohne Kinder oder Personen mit älteren Kindern, die müssen darum bangen, denn die voraussetzungslose Beurlaubung, die wird bei weitem nicht freigebig einfach mal so gewährt. In der Regel eher nicht und wenn, dann nur kurz. Von daher ist das für viele auch gar kein relevantes Szenario. Und dann gibt es eine Art von beruflicher Auszeit, die man so gar nicht will und die nicht planbar ist und die einem auch das Gefühl von Ohnmacht gibt, das ist eine Krankschreibung. Wie lange dieser Zustand dauert, das weiß man in der Regel ja nicht. Und die Priorität liegt natürlich in einer Krankschreibung erstmal auf der eigenen Gesundheit. Mit anderen Worten, diese Periode zur beruflichen Auszeit zu verwenden, ist nicht uneingeschränkt möglich, ist ja vollkommen klar. Es gibt ja einen Grund, warum man krankgeschrieben ist und zuerst mal liegt wirklich die Prio darauf, wieder auf die Beine zu kommen. Gleichwohl, wenn eine Krankschreibung länger dauert und dann auch vom Amtsarzt begutachtet wird und zu einer Dienstunfähigkeit führt, dann kann es schon sein, dass Personen beginnen, sich nach beruflichen Alternativen umzuschauen. Und dann kann es auch durchaus sehr förderlich sein, nach Alternativen zu suchen. Denn die Wiedereingliederung, die am Ende von vielen längeren Krankheitszuständen steht, die ist auch für einen großen Teil der Personen gar nicht erstrebenswert. Viele wollen ums Verrecken nicht eingegliedert werden, um das hier mal so deutlich zu sagen. Und da kommen auch oft Personen zu uns, relativ panikartig, denen der Bescheid zugestellt wurde, dass jetzt irgendwie eine Wiedereingliederung kommt und sie wollen das abwenden. Auch dann ist es in der Regel schon enorm sportlich, vorher noch beruflich abzubiegen. Von daher muss man da sehr genau auf den Einzelfall gucken und schauen, wo steht die Person, was können kurzfristige Zielsetzungen sein, mittelfristige und langfristige und so weiter. Das machen wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden. In der Regel vorausgesetzt ist, und das habe ich hier auch schon öfter erwähnt, dass die gesundheitliche Basis dafür gegeben ist, dass man überhaupt zusammenarbeitet. Denn einige Personen sind natürlich mitten in einer Krise und auch psychisch nicht ganz gesund. Und dann ist Coaching in der Regel kontraindiziert. Dann geht es vor allen Dingen um medizinisch-therapeutische Begleitung, Stabilisierung und dann irgendwann in Rekonvaleszenz kann man dann auch mit Coaching neue Ausblicke entwickeln. Im Unterschied zu den Modellen Sabbatjahr, Elternzeit, Beurlaubung weiß man bei einer Krankschreibung bzw. einer Dienstunfähigkeit nicht, wann das Ende ist. Und das trägt auch erschwerend dazu bei, diese Zeit strategisch sinnvoll zu nutzen. Ganz abgesehen davon, dass es erstmal um deine Gesundheit geht. Gesundheit hat Priorität. Aber wenn ein Ende in Sicht ist von Sabbatjahr, Elternzeit, Beurlaubung, dann hat das natürlich den Vorteil, dass man rückwärts planen kann. Man weiß ja, wann Müsste ich wieder zurückkehren in Schule? Ungefähr 3 Monate vorher wird sich wohl die Schule melden, mit welchem Deputat ich zurückkehre. Und so plant man rückwärts. Was muss ich denn zu welchem Zeitpunkt spätestens gemacht haben, um zum, ich sag jetzt einfach mal, 1.8.2026 nicht wieder in die Schule zurückzukommen? Dann müsste ich ja wahrscheinlich 3 bis 4 Monate vorher anfangen, Bewerbungen zu schreiben. Um das zu können, müsste ich ja vorher erstmal Klarheit haben. Du kannst dich also rückwärts planen vom Enddatum. Das ist ein großer Vorteil. Da gucken wir jetzt aber drauf. Warum ist diese Zeit so wertvoll für berufliche Neuorientierung? Klar, weil du über mehr Ressourcen verfügst als im Schuldienst, wenn du Unterrichtsgeschehen bedienen musst, wenn du Korrekturen auf dem Schreibtisch hast und ja irgendwie auch noch dein Leben und im Zweifelsfall vielleicht auch Care-Arbeit alles gemeinsam rocken willst und dann auch noch dir Gedanken machen über berufliche Neuorientierung, da ist es schon ganz hilfreich, eine Auszeit zu haben. Die bringt aber auch Gefahren mit sich. Und eine Auszeit ist auch nicht das Allheilmittel, dass nur dann eine berufliche Neuorientierung möglich ist. Gefahr ist, dass man versackt in dieser Auszeit und sein Ziel aus den Augen verliert und viel zu spät aktiv wird. Das sehen wir immer wieder in unserer täglichen Arbeit. Da kommt dann irgendwann das Ende. Und man kriegt Panik und will nicht und dann hätte man im Grunde ja schon 3 bis 6 Monate vorher beginnen müssen, um eine Komfortlösung anzustreben und jetzt geht alles dann trotzdem hoppla hopp. Das willst du vermeiden, darum gebe ich dir heute diese Tipps. Was sind noch typische Fallen innerhalb beruflicher Auszeiten? Das ist das Alles-oder-Nichts-Denken. Also ich bretter jetzt durch, ich muss das nutzen, nutzen, nutzen und du kommst gar nicht runter aus dem Funktionsmodus. Oder du baust dir das ganze Thema Berufsorientierung so groß in deinem Kopf, dass du in einer Lähmung verharrst, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und du kommst einfach überhaupt nicht ins Tun, weil das alles so bedeutungsvoll ist und du willst nichts falsch machen und du willst dir keine Fehler erlauben und du weißt gar nicht, wo du irgendwie anfangen sollst. Und darum lässt du es bleiben und verschleppst es. Da kann eine Überforderung eintreten, weil du zu viele Themenbereiche aufmachst, weil du an zu vielen Themen gleichzeitig arbeitest und weil du es strukturiert nicht schlau angehst. Alles das sind Abbruchrisiken. Das führt dazu, dass du entweder ja das gar nicht weiterverfolgst oder gar nicht erst dran gehst. Von daher kann ich dir nur raten, dich mental auf eine solche Auszeit zu richten, indem du diese Auszeit erstmal als unterrichtsfreie Zeit betrachtest. Ja, da ist kein Unterricht, aber da findet schon auch was statt, was Struktur bedarf und was auch ein Dranbleiben bedarf. Und dafür musst du dir regelmäßig Zeit einräumen, denn von nix küt nix. Von daher, es ist dann nicht 12 Monate komplett Freedom, sondern du willst ja Ergebnisse sehen und das ist ein komplexes Vorhaben. Da musst du dir vormerken, dass du dir dafür Zeit einplanst. Sollten es nur 6 Monate sein, 6 Monate Sabbatjahr oder 6 Monate Beurlaubung, dann wird das Ganze natürlich nochmal geraffter. Was nicht heißt, dass du dir gar keine Freizeit gönnen darfst. Natürlich, dafür ist das ja da, beziehungsweise nimmt man diese Zeiten ja auch, zum Beispiel wenn man Familie hat, um mehr Zeit mit Kindern zu verbringen. All das ist möglich, aber die Struktur und die Priorisierung für die berufliche Neuorientierung, die muss geschaffen werden. Und auch wenn da zum Beispiel eine Partnerschaft ist und der Partner oder die Partnerin verlässt sich drauf, ach, du bist ja jetzt in Elternzeit, dann machst du ja jetzt alle Care-Arbeit und stellst dich noch komplett zurück. Dann solltet ihr auch vorher darüber sprechen, dass du dieses Anliegen hast in dieser Zeit und dass das den anderen oder die andere nicht komplett aus den Care-Arbeitspflichten entlässt, weil es geht auch um dich und um deine Zukunft und um eine Investition in deine Zukunft und nicht nur deine, sondern auch in euch als Paar, ne? Denn eine berufliche Unzufriedenheit sorgt immer für eine Schieflage, mittelfristig und langfristig sowieso. Ich gehe mit dir jetzt einmal den Zeitplan durch, wenn du 6 Monate berufliche Auszeit von der Schule hast. Wenn du 12 Monate hast, dann bedeutet das nicht, dass du erstmal 6 Monate frei hast und dann auch mit Vollgas loslegst, sondern dann hast du einfach eine komfortablere Streckung. Werde also bitte vorher aktiv. Ja? Solltest du 6 Monate Auszeit haben, dann würde ich dir erstmal anraten, den ersten Monat komplett zum Runterkommen zu nutzen. Bewusste Entschleunigung, gesunde Routinen etablieren, Abstand zum Schulalltag gewinnen. Einige meiner Kundinnen und Kunden nennen das Schuldetox. Also raus aus dem System, was dich belastet hat, dich um dich selbst kümmern oder dich überhaupt erstmal wieder befragen, was brauche ich, worauf habe ich Lust und was tut mir gut. Ne? Was begleitend dazu helfen kann, ist Journaling zur Selbstreflexion, wenn das dein Ding ist. In diesem ersten Monat geht's erstmal ums Runterkommen und im besten Fall darum, wieder in Kontakt mit dir zu kommen, wieder in dich hineinhören zu können. Das haben ganz viele Personen verlernt, weil sie nur noch mit Vollgas durchs Leben flitzen. Und in den Sommerferien, die 6 Wochen, die sind ja dann auch oft voll mit Urlaub und allem möglichen Kram. Da kommt man da auch nicht zu. Von daher nimm dir erstmal diese Zeit und nimm sie bewusst. Starte nicht direkt in panikartiges berufliches Gesuche. Es braucht diese Zeit, wieder mit dir in Kontakt zu kommen. Denn darauf baust du ja auf, wenn du dann beginnst, über berufliche Fragen zu reflektieren. Was ist eigentlich mein Bedürfnis im Job? Dazu erde dich erstmal, mach einen schönen Urlaub und wenn du das Ganze ein bisschen strukturierter begleiten willst, dann kannst du das mit Journaling und Selbstreflexionsfragen. Phase 2 ist meines Erachtens die der Exploration. Und wenn du 6 Monate zur Verfügung hast, dann wären das die Monate 2 und 3. Da könntest du beginnen, begleitend zu deinem Alltag. Ne, da machst du natürlich weiterhin ein Treffen mit Freunden, was auch immer du dir vorgenommen hast. Vielleicht Hausrenovierung oder schönen Urlaub. Da beginnst du aber, dich strukturiert beruflichen Themen zu widmen. Zum Beispiel mit einer systematischen Kompetenzenanalyse. Mit dem Identifizieren von Interessensfeldern. Mit viel Recherche. Aber auch mit viel Sprechen. Sprechen mit Personen aus deinem direkten Umfeld, mit Personen, die deiner Ansicht nach Jobs haben oder Arbeitgeber, über die du gerne mal was erkunden würdest. Es geht darum, dich der Welt zu öffnen. Also bitte tappe nicht in die Falle, nur noch am Bildschirm rumzugoogeln oder alles mit dir selbst auszumachen im Journaling. Du musst dich öffnen für Input aus der Außenwelt. Am naheliegendsten ist es, aus meiner Sicht, ins Gespräch zu kommen. Denn Netzwerk ist ohnehin das A und O. Von daher kannst du besser früher als später anfangen zu kommunizieren über deine Pläne, deine Neugier, Jobs erkunden und das hilft beim Ängste abbauen bzw. sorgt dafür, dass sich Ängste nicht überdimensional aufbauen und es streut auch schon mal deine mittelfristigen Absichten. Personen halten das im Hinterkopf und können für dich mitdenken, für dich mitsuchen, dir Tipps geben. Es ist einfach sehr befreiend, es nicht alles mit dir selbst auszumachen. Von daher führe Gespräche mit deinem privaten Umfeld, aber du kannst auch beginnen, dir zu überlegen, gibt es irgendwelche Beratungsinstitutionen, wo ich zielgerichtet Informationen bekommen kann, die mir weiterhelfen. Oder gibt es berufliche Informationszentren oder die IHK oder was auch immer, wo ich einfach mal total blauäugig erste Kontakte knüpfe und mal so ein Beratungsgespräch mache. Das wäre auch die richtige Zeit, um ein Coaching zu beginnen. Dann hast du ohnehin strukturierte Begleitung und musst dir nicht bei jedem Schritt selbst überlegen, was ist jetzt sinnvoll, wo knüpfe ich an, was tue ich, was hilft mir, was baut auf was auf, was muss ich vorher gemacht haben, was später. Es hilft dir schlichtweg, anhand von etablierten Gerüsten deinen Weg zu gehen und ihn bedarfsgerecht zu raffen oder zu dehnen. Ab dem 2. eher dem dritten Monat könntest du auch beginnen, etwas strukturiert zu erlernen. Voraussetzung ist eine gewisse Selbstreflexion, dass du dann auch schon weißt, Kompetenzenanalyse ist gelaufen, Interessensfelder sind in etwa eingekreist und jetzt habe ich Dinge für mich gefunden, wo ich gerne mal mehr darüber wissen würde. Das wäre der Zeitpunkt für ganz, ganz niedrigschwellige Lernerfahrungen, wie strukturierte Online-Kurse mit wissenserweiterndem Input. Manche machen dann bestimmte IT-Anwenderkurse oder ich gehe wirklich mal zu einem Offline-Workshop, treffe da die Leute, lass mich von der Stimmung anstecken. Egal, ob was draus wird oder nicht, ich komme mal wieder in so einen Lern- und Explorationsmodus. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt ja da was bei rum, ne? Das wäre diese Phase. Konkret wird das Ganze ab dem vierten Monat. Wenn du dir denkst, ich habe ja 6 Monate zur Verfügung, dann kriegt man da ja jetzt schon langsam wirklich das Gefühl, jetzt muss ich Vollgas geben. Das heißt, hier müsste man sich, wenn man nicht zurückkehren möchte in Schule, schon auf 2 bis 3 konkretere Wege fokussieren, um die zu prototypen. Prototyping heißt, du baust dir sehr niedrigschwellige Prototypen, um zu gucken, könnte daraus was werden oder muss ich das verwerfen? Wenn ich sage Prototypen bauen, dann meine ich damit nicht, du holst jetzt eine Säge und ein Stück Holz und dann Laubsägearbeit oder Knete, Ton oder sonst was, sondern es geht um alle Arten, wie du dir vorher eine Begegnung schaffen kannst mit einem bestimmten Berufsweg. Das könnten Gespräche sein, das könnte sein, dass du irgendwo vorbeigehst, das könnte sein, dass du etwas im Kleinen mal als Mini-Projekt zu Hause ausprobierst, das könnte sein, dass du dazu beginnst, etwas zu lernen, das könnte sein, dass du eine Hospitation machst. Es geht um so Primärerfahrungen mit diesem Berufsbild, um dir ein Gefühl davon zu geben, könnte das was sein? Macht mir das in Ansätzen Spaß und sollte ich das weiter verfolgen? Oder merke ich jetzt schon, das bockt nicht? Kann ich direkt schon lassen. Und man sagt, fail fast, fail cheap, fail often. Die Fehlerkultur ist dabei ganz zentral, denn du darfst dir Erlaubnisse geben, etwas mal einfach zu beginnen und es dann auch wieder zu verwerfen, dann hast du es wenigstens begonnen und vielleicht hat es ja Potenzial. Das heißt, ab Monat 4 geht es schon so ein bisschen in die Konkretisierung, welche Wege würden sich denn anbieten und wie kann ich die ausprobieren. Dabei identifizierst du dann natürlich auch Qualifikationslücken. Wenn du in Gespräche gehst, wenn du beginnst, dich mit Themen zu befassen, merkst du, wo klaffen denn Lücken, die wirklich mir auch Wege verbauen, die ich mindestens basal geschlossen haben müsste, bevor ich in eine Bewerbungsphase gehe. Und da könntest du gucken, was könnten mittelfristig Wege sein, diese Qualifikationslücken zu schließen. Denn das schaffst du oft nicht innerhalb dieser 3 Monate, die da noch bleiben für deine Bewerbungszeit. Da kannst du dann eher gucken, wie komme ich denn rein in die Branche und kann mich on the job dann weiterbilden, ne? Aber das ist die Phase, wo du Qualifikationslücken auch identifizierst. Netzwerken ist sowieso das A und O, das solltest du von Beginn an, also abgesehen deiner Runterkommphase, ne, solltest du das gezielt betreiben im privaten Umfeld und dann ginge es aber langsam auch in Richtung LinkedIn. Ab Monat 4 LinkedIn-Profil, Vernetzung in deinen Zielbranchen, ein bisschen Branchenwind schnuppern, vielleicht auch mal zu einem Offline-Meeting gehen, Offline-Event, überleg dir, wo kommt die Branche zusammen, auch so schaffst du dir ein Gefühl davon, ist das ein Weg und wo könnten die Positionen sein, mit denen ich tatsächlich reinkomme in die Branche, denn manche Rollen sind höherschwellig und manche sind niedrigschwellig, ist ja ganz klar, beziehungsweise manche Türen öffnen sich eher als andere. Mit dieser Erfahrung müsstest du dann auch schon beginnen, Bewerbungen vorzubereiten. Ab Monat 5, 6, und da geht's ja dann wirklich um Vollgas. Du merkst, 6 Monate sind super schnell rum. Ich halte es für deutlich komfortabler, das Ganze über einen längeren Zeitraum zu strecken. Wenn du ohnehin im Schuldienst steckst und mit Klassen versorgt bist, dann musst du eh damit rechnen, dass das länger dauert. Es sei denn, du bist schon total weit in deiner Reflexion und du bist schon bereit, jetzt Gas zu geben, jetzt Kündigungen abwerfen und jetzt in die Bewerbungsphase zu starten. Ne? Also es kommt immer auf den individuellen Punkt an. Du merkst aber, 6 Monate musst du dich ganz schön dran halten. Ab Monat 5 geht es also um Hardcore-Recherche, Jobausschreibungen lesen, Keywords identifizieren, mit denen du immer wieder suchst, dir Jobalerts einrichten, eine Top-Bewerbung konzipieren, also deine Unterlagen richtig auf Vordermann zu bringen, um sie dann bedarfsgerecht anpassen zu können und dann Bewerbungen raushauen. Bewerbungsverfahren dauern ja auch. Das ist ja auch schon der Zeitpunkt, wo deine Schule sich gemeldet haben wird, wie das denn jetzt ist mit deiner Rückkehr und mit was für Klassen sie dich versorgen sollen. Von daher, das ist im Grunde schon höchste Eisenbahn. In den Monaten 5 bis 6 wünsche ich dir dann natürlich auch, dass du erste Einladungen zu Vorstellungsgesprächen erhältst, denn da gibt's ja dann auch noch eine zweite Runde und bis ein Vertrag in trockenen Tüchern ist, dauert auch ein bisschen. Im Idealfall bist du dann in der Situation, nicht zurückzukehren aus dieser beruflichen Auszeit. Um aber nicht zurückzukehren, musst du ja zeitgerecht kündigen. Denn wenn deine Schule sich meldet und du suggerierst, ja, ich komme, das ist ja kontraproduktiv. Du willst ja zur Verfügung stehen für einen zukünftigen Arbeitgeber. Du kommst also schon viel früher in die Verlegenheit, dir zu überlegen, kündige ich jetzt oder nicht, damit ich nicht mehr antreten muss. Und wie überbrücke ich die Zeit, bis ich möglicherweise einen Arbeitsvertrag habe? Es könnte ja sein, dass du zum 31.07. raus bist, zum 1.8. aber da jetzt nicht der Arbeitsvertrag liegt, sondern du jetzt erstmal schwimmst und vielleicht kommt was zum 1.9., vielleicht zum 15.9., who knows, du gibst auf jeden Fall Vollgas. Es muss ja auch in Überbrückung gedacht werden. Und wir Beamte und Beamtinnen haben ja keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Von daher muss die Finanzierung da auch klar sein. Ne? So, das ist so grob, wie diese 6 Monate strukturiert sind. Bei 12 Monaten vollkommen klar, kannst du das Ganze viel mehr stretchen. Und bei 12 Monaten würde ich dir auch raten, dir vielleicht 2-3 Monate am Anfang Zeit zu nehmen, zum Runterkommen, zum Reisen. Reisen kannst du natürlich die ganze Zeit, was auch immer du vorhast, ne? Vielleicht hast du aber ja auch Familie und bist eher zu Hause in Care-Arbeit. Dann aber auch wirklich zu beginnen. Das bedeutet 9 Monate vor Schluss, vor Rückkehr. Dann hast du eine viel komfortablere Situation, mehr Zeit für die Exploration, mehr Zeit von der Planung in die Umsetzung zu kommen. Und so ist auch unser Erfahrungswert mit unseren Kundinnen und Kunden. Die Planungsphase, die kann schon 4 bis 6 Monate dauern, je nach Individualfall auch länger. Und die konkrete Umsetzungsphase mit Bewerbung, das kann auch 3 bis 6 Monate dauern. Auch ganz individuell, je nachdem, wo jemand steht, wo jemand mit uns einsteigt und wie viel Ressourcen jemand hat, um dann auch Energie in Bewerbung zu stecken. Ne? Aber so ein ganzer Umorientierungsprozess dauert komfortablerweise 12 Monate und dann immer plus minus. Manche Personen haben diese Wahl auch nicht. Da sind irgendwelche Daten, da ist ein hoher Leidensdruck. Die wollen so schnell wie möglich raus. Dann geht's erstmal um Überbrückungsszenarien. All das kann man ja besprechen und gestalten, ne? Aber hätte ich so die Wahl, dann würde ich das in einem Rahmen von 12 Monaten anlegen. Du brauchst, wenn du frei hast in diesen 12 Monaten, eine Auszeit hast, brauchst du natürlich nicht jeden Tag da dran sitzen an diesem Thema. Ist ja klar. Das liegt nebenher und dann setzt du dich wieder dran. Die Kontinuität macht's. Wenn du im Unterricht bist in dieser Zeit, dann solltest du dir das auf jeden Fall regelmäßig einplanen, damit das nicht komplett brach liegt. Ne? Auch dann ist es in 12 Monaten schaffbar, aber dann muss man die Prioritäten anders setzen. Okay, was sind praktische Werkzeuge in dieser Zeit? Das eine ist Zeitmanagement. Du brauchst eine Wochenstruktur. Wenn du in deiner beruflichen Auszeit bist, dann kannst du dich nicht einfach nur darauf verlassen, dass du dich dran setzt, wenn du Bock hast, sondern du solltest dir das schon einplanen. Das heißt, es braucht eine Wochenstruktur, gerade auch wenn Care-Arbeit da eine Rolle mitspielt, dann hast du ja Zeiten, wo das Kind oder die Kinder außer Haus sind, fremdbetreut werden, zumindest wenn es jetzt kein Baby ist. Dann leg dir das auf bestimmte Vormittage und besprich das mit Partner und Partnerin, dass da wirklich auch Zeit für dich eingeräumt wird. Und nicht automatisch das unausgesprochen ist, dass du dich jetzt nur noch um Kind oder Kinder kümmerst. Das muss ein Date mit dir selbst sein, in einer fest verankerten Wochenstruktur. Dann berücksichtige natürlich den Energielevel im Tagesverlauf. Ich würde das jetzt nicht immer abends um 10 auf dem Sofa machen, sondern wenn es geht, schon zur Primetime deiner Wachheit. Fokuszeiten sollten festgelegt sein. Es ist hilfreich, das auch im Kalender zu verankern. Freitagvormittag von 10 bis 12, da mache ich immer das. Also wiederkehrende Zeiten, ne? Und bitte setz dich nicht zu sehr unter Druck in Elternzeit oder gar in Krankheit. In Krankheit geht es sowieso erstmal um Gesundung und da kannst du auch noch gar keine validen Zukunftsentwürfe auf die Beine stellen, wenn du in einem Krisenmodus festhängst. Da musst du dich schon gewissermaßen stabilisiert haben, um überhaupt positive Ausblicke entwickeln zu können, ne? Bei einer Elternzeit geht's ja auch darum, dass kleine Menschen was von dir wollen. Von daher sei da auch weitsichtig und fair in eurer gemeinsamen Care-Arbeit, damit du diese Zeit und diese Energie auch wiederholt hast und auch diese Inseln mit dir selbst hast. Konkrete Tools, die ich dir empfehlen würde, das ist ein Karriere-Journal beziehungsweise das Journaling. Ich selbst mache das nicht, also ich bin jetzt nicht ein Jünger des Journalens, aber was ich damit sagen will, ist, du musst das schon strukturiert festhalten. Reflexion gehört im großen Maße dazu. Also, wenn du da eine Routine entwickeln möchtest, wenn das dein Ding ist, dann kann ich dir absolut dazu raten. Ansonsten kann ein Karriere-Journal ja auch einfach eine Kladde sein, in der du strukturiert deine Ideen, deine Beobachtungen und Reflexionen festhältst. Oder es ist ein Ordner auf der Festplatte. Manchen hilft das aber wirklich, das als Büchlein zu haben, um denen auch eine Wichtigkeit zu geben und das Ganze auch sichtbar zu machen. Ja, das ist real, das ist anfassbar. Meine Ergebnisse sind anfassbar. Die liegen nicht nur als Bits und Bytes auf irgendeiner Festplatte rum. Sondern das ist hier. Ne? Manche lieben das auch, das mit Post-its zu machen oder mit Postern. Also dokumentiere deinen Weg. Was manchen Leuten hilft, ist ein Vision Board. Ich mache das hin und wieder tatsächlich auch für mein Privat- und Berufsleben. Das ist sowas wie eine strukturierte Collage einer Zukunftsvision. Von Dingen, die du gerne in deinem Leben haben möchtest, die du mehr haben möchtest, die dein nächstes Kalenderjahr dominieren sollen oder was auch immer, machen auch einige unserer Kundinnen und Kunden mit großer Detailverliebtheit. Wichtig ist, dass das für dich sichtbar ist. Am besten hängt es prominent in deinem Arbeitszimmer, so dass dich das auch inspirieren kann. Das muss ja eine Sogwirkung entfalten. Das aktiviert auch Ebenen in uns, die tiefer liegen als die reine Kognition. Es gibt eine gewisse magische Anziehungskraft und Macht, die in so einem Vision Board liegt. Ich kann es dir nur raten, wenn du den Raum einer beruflichen Auszeit hast, dir auch Kreativmethoden zur Hilfe zu nehmen, wie so ein Vision Board. Das kann nochmal mehr Motivation aufbauen und dich noch mehr aktivieren. Ein weiteres konkretes Tool ist das LinkedIn-Profil. Ein absolutes Must-Have. Das solltest du anlegen und dann auch beginnen, es zu befüllen und zu beleben. Ja, und dann brauchst du einen strukturierten Weiterbildungsplan, ne? Das heißt, bevor Weiterbildung beginnen kann, muss ja erstmal eine Klarheit da sein, in welche Branchen könnte es mich denn ziehen und was sind die Schlüsselkompetenzen, die ich dafür brauche und welche Qualifikationslücken muss ich schließen. Dem geht also ja schon eine gewisse Klarheit voraus über Kompetenzen, Werte und so weiter. Strukturiert kannst du das Ganze angehen, wenn du dich begleiten lässt. Du merkst, da sind viele To-Dos, die parallel laufen. Ich sag immer, eine berufliche Neuorientierung ist komplexes Projektmanagement. Ich arbeite mit meinem Team auch mit komplexem Projektmanagement und ich sehe täglich, wie unsere Kundinnen und Kunden ihre Projekte vorantreiben, nämlich das Projekt Ich, das Projekt berufliche Perspektiven, Neuorientierung. Und da ist es total hilfreich, mit Kalendertools zu arbeiten, sich Schrittchen klein zu schneiden, zu gucken, was machen wir jetzt, wann wollen wir evaluieren, was bietet sich niedrigschwellig an, was sind mittelfristige Ziele, was halte ich wie fest, wann trage ich was zusammen, welche Auswahlmethodik nutze ich. Das ist komplexes Projektmanagement. Von daher, wenn du dich an etablierte und bestehende Strukturen andocken möchtest, dann ist das sicherlich eine hilfreiche Stütze für diesen komplexen Prozess. Du weißt, mit uns kannst du das jederzeit, also wenn du möchtest, trag dich ein zum kostenfreien Erstgespräch und dann erfährst du, wie wir dir an welchem individuellen Punkt weiterhelfen können. Und ja, dann gibt es natürlich zugeschnittene Methoden, um deinen Weg strukturiert zu gehen und eben nicht Zeit zu verlieren in Try and Error, links und rechts, versacken, sondern wirklich maximale Garantie, dran zu bleiben. Lass mich schließen mit ganz konkreten nächsten Schritten. Sofort umsetzbare Schritte, mittelfristige Planung und langfristige Planung. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass du dich bereits in einer solchen beruflichen Auszeit befindest und die strategisch für deine Neuorientierung nutzen möchtest oder du stehst kurz davor, denn ja, eine Beantragung all dessen, das hat ja einen gewissen Vorlauf. Also es geht jetzt um ganz konkrete nächste Schritte, wie du diese Auszeit nutzt. Sofort umsetzbare Aktionen sind ganz niedrigschwellig, nämlich zum Beispiel einen persönlichen Zeitplan erstellen. Du weißt ja, wie viel Zeit du zur Verfügung hast in der Regel. Und da ist mein Hack, rückwärts planen. Also plane rückwärts von deinem vermeintlichen Wiedereinstiegsdatum in der Schule, denn dann weißt du ja, wie viel Zeit hast du für welche Phase deiner Neuorientierung übrig oder überhaupt deiner Orientierung und dementsprechend kannst du Dinge raffen oder intensivieren und dementsprechend priorisieren. Klar ist, bei Krankheitsphasen, da herrschen ganz andere Regeln. Du weißt ja nicht, wie lange eine solche Phase dauert. Dementsprechend kannst du auch nicht rückwärts planen. Und zu priorisieren ist selbstverständlich da deine Genesung. Was kannst du noch sofort umsetzen? Ein Reflexionstagebuch zu beginnen. Überhaupt rate ich dir dazu, viel zu dokumentieren und strukturiert zu reflektieren, denn du musst diesen Prozess, ich habe ihn schon Projektmanagement genannt, irgendwie trackbar machen. Und da wäre es sehr schön, wenn das jetzt einfach nur in Form von To-Do-Listen machbar wäre, aber es gibt sehr viel emotionale Arbeit, die da zu leisten ist. Und dafür könntest du dir zum Beispiel zu eigen machen, zu verschriftlichen im Rahmen eines Reflexionstagebuchs. Was du auch sofort schon umsetzen kannst, ist, aus dem Schrank rauszukommen und erste Gespräche mit deinem Bestandsnetzwerk zu planen. Ich sage immer, es ist besser, früher als später ins Gespräch zu gehen mit Personen aus deinem Umfeld, die du bereits kennst und deren Expertise anzuzapfen. Diese Personen haben ja auch einen beruflichen Horizont, eine Berufserfahrung und ein berufliches Netzwerk. Und so kannst du sehr gut ins Sparring gehen. Wähle diese Gesprächspartner bitte weise. Du willst ja nicht sofort abgeurteilt werden und eine Klatsche bekommen, sodass du deinen Prozess frühzeitig abbrichst, sondern such dir Personen, von denen du zu erwarten hast, dass sie umsichtig mit deinen noch ganz unausgereiften Plänen umgehen und dafür Offenheit mitbringen und zu deinem Prozess beitragen möchten. Es geht darum, zu üben, über deine Situation zu sprechen und die Erfahrung zu machen, dass dir durchaus auch mit Neugier begegnet wird und dass Personen aus deinem Umfeld wichtige Informationen und Gedanken beitragen können. Wenn du das nur mit dir selbst ausmachst, immer nur in deinem eigenen Saft gärst, kommst du nicht vom Fleck. Du brauchst mittel- und langfristig ein stabiles Netzwerk. Das ist ein ganz großer Sicherheitsfaktor, wenn du dich darauf verlassen kannst, hier sind Personen um mich rum und Ich kann auf die zukommen und die haben auch mal eine Idee. Zahle also so früh, wie es geht, auf dieses soziale Konto ein, auf dieses Netzwerk. Das kannst du schon frühzeitig tun. Da musst du ja noch gar nicht von Kündigung reden, aber doch vielleicht von Entwicklung und von Möglichkeiten sondieren und erstmal interessengeleitet und erwartungsfrei Gespräche aufbauen. Zu deiner mittelfristigen Planung sollte es unbedingt gehören, dir ein Unterstützungssystem aufzubauen. Denn es ist sehr herausfordernd, alleine am Ball zu bleiben und nicht wieder jahrelang zu versacken. Du brauchst ein Unterstützungssystem, am besten aus Gleichgesinnten, ich sage mal aus einem Tribe, einem Stamm, der dir einen Safe Space für deine Entwicklung bietet, wo du dich nicht ständig erklären musst oder Gefahr läufst, moralisch abgeurteilt zu werden. Wenn du dir diesen Stamm nicht aufbauen kannst, dann wäre es zumindest erstrebenswert, dass du ein Tandem bildest mit einer Freundin, einem Freund oder einer Kollegin, Kollege, was auch immer, so dass ihr euch beide ein bisschen in die Rechenschaft zieht, so dass sich jemand dafür interessiert, wo du gerade stehst. Du brauchst dieses Unterstützungssystem und je besser du darin eingebettet bist, umso nachhaltiger dein Prozess. Ein solches Unterstützungssystem kann auch bedeuten, dass du dir jemand professionell an die Seite stellst, der deinen Prozess mit dir strukturiert und dich begleitet. Das kann ein Coach sein, eine Coachin, das können wir sein. Wir bringen deinen Tribe gleich mit aus Lehrkräften aus ganz Deutschland mit Offline-Meetings, mit Online-Meetings und wir bringen sehr viel Erfahrung mit, wann welche Phase durch welche Tasks und Reflexionen und To-Dos am besten unterstützt werden kann. Dazu bist du natürlich herzlich eingeladen. Zu deiner mittelfristigen Planung sollte es auch gehören, dir klare Ziele zu setzen und Meilensteine auf diesem Weg zu definieren. Das war ja schon Teil der sofort umsetzbaren Aktionen, also in etwa einen Zeitplan erstellen. Jetzt wird's aber konkreter. Was können denn Meilensteine in diesem Zeitplan sein und was können Zwischenziele sein, die mit meinen Ressourcen umsetzbar sind? Wichtig ist, dass du diese Planung flexibel hältst, agil hältst. Also nicht auf Stein und Bein alles durchziehen musst, sondern dir Reflexionspunkte einräumst, wo du dann auch dir erlaubst, von deinem Plan abzuweichen und die Richtung zu ändern. Denn du bist ja immer weiter in deinem Erkenntnisprozess und das ermöglicht dir, manche Dinge zu verwerfen und von manchen Dingen abzulassen und dafür andere, vielleicht neue Ziele in deinen Plan aufzunehmen. Bleib also flexibel und versteif dich da nicht. Dazu gehört, dass du regelmäßig reflektierst und dass du dokumentierst. Langfristig solltest du in den Fokus nehmen, dass du dein Netzwerk immer weiter aufbaust. Sowohl dein Offline-Netzwerk als auch dein Online-Netzwerk. Denn nur wenn du deine Bubble der Bekanntschaften erweiterst, kannst du auch deine Sicherheiten erweitern. Soziales Netzwerk ist für dich eine Sicherheit, auf die du unbedingt bauen solltest, sonst schwebt man in der Luft. Hör dir dazu sehr gerne die Folge 50 dieses Podcasts an. Da geht es um die 5 Säulen der Sicherheit für deine berufliche Veränderung. Also Sicherheiten außerhalb deiner Verbeamtung und deines möglicherweise unkündbaren Arbeitsverhältnisses. Worauf kann ich denn sonst bauen, wenn ich in einem beruflichen Umbruch bin? Und diese 5 Säulen fasse ich hier einmal kurz zusammen. Wie gesagt, Folge 50, da gehen wir ganz tief ins Detail. Erste Säule ist Weiterbildungskapital. Zweite Säule Gesundheitskapital. Dritte Säule soziales Kapital, also dein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst, wenn du es brauchst. Vierte Säule Vorsorgekapital. Natürlich geht es auch um finanzielle Absicherung. Und 5. Säule, dein Kompetenzteam, also dein Unterstützungssystem. Einige habe ich davon schon angerissen. Langfristig sollte es dein Ziel sein, in alle diese 5 Säulen einzuzahlen. Darum nennen wir die auch Kapitalsäulen. Du kannst die sehen wie ein Konto. Wenn du einzahlst, dann werden diese Säulen stabil und tragen dich und deine Sicherheit. Wenn du überhaupt nicht bisher auf dem Weiterbildungstrip unterwegs bist, fühlst du dich unsicher und schmälerst auch einfach deine Chancen. Es muss langfristig dein Ziel sein, dich in Bewegung zu setzen und dich weiterzubilden. Es muss langfristig dein Ziel sein, deine finanzielle Planung nochmal wirklich auf eine stichhaltige Strategie zu überprüfen bzw. die zu etablieren, sodass deine Vorsorge abseits der Verbeamtung gesichert ist, durch private Altersvorsorge, durch ETFs oder durch eine gute Versicherungssituation, was auch immer. Lass dich da begleiten, lass dich da beraten. Es muss natürlich von dir priorisiert werden, deine Gesundheit zu erhalten bzw. wiederherzustellen, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Da ist deine Arbeitskraft ja geschmälert und nicht vorhanden. Das ist der größte Bedrohungsfaktor. Das musst du dir mal reinziehen. Es geht nicht darum, die Verbeamtung einzubüßen und dann ist die nicht mehr da und so. Es geht vor allen Dingen um die Erhaltung deiner Gesundheit. Denn mit deiner Gesundheit korreliert deine Arbeitskraft. Wenn du die zu bereitwillig aufgeopfert hast, dann hast du keinen Sicherheitsgaranten für eine andere Erwerbstätigkeit. Das sollte am aller wichtigsten sein. So, es geht also bei der langfristigen Planung um die Einzahlung auf diese 5 Säulen und dann käme es auch irgendwann in deinen Horizont, eine Exit-Strategie zu entwickeln, solltest du feststellen, dass dein Weg raus aus Schule führt und dann eine Bewerbungsstrategie zu entwickeln und deine Bewerbungsskills entsprechend auf Vordermann zu bringen. Das sind die langfristigen Ziele. Stärkung der 5 Sicherheitssäulen und dann Exit-Strategie, Bewerbungsstrategie. Okay, das war heute ein Überblick darüber, was alles ansteht und welche Phasen du durchläufst, wenn du deine berufliche Auszeit zur Neuorientierung nutzen möchtest. Natürlich ist das Ganze auch neben der Schule machbar. In dem Fall ist die Priorisierung aber anders vorzunehmen. Denn deine Ressourcen sind ja ganz anders aufgestellt und dementsprechend fallen deine Zeiten, in denen du dich auf dein neues Ziel fokussieren kannst, in Randzeiten, auf Wochenenden, auf Abende und es verlangt einiges an Disziplin. Dementsprechend muss die Priorisierung anders vorgenommen werden, denn du kannst nicht all das im Detail so umsetzen, wie ich es heute hier geschildert habe. Das wäre eine Komfortlösung, wie ich es heute hier geschildert habe. Wenn du dich in diesem Prozess begleiten lassen möchtest, durch ein etabliertes Unterstützungssystem, durch erfahrene Coaches und durch Personen, die für dich einen Tribe bilden können, dann komm gerne auf uns zu für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und auf unserer Homepage isabelprobst.de. Dann sondieren wir gemeinsam, wo du stehst und ob und wie wir dich auf deinem Weg zur Klarheit, zur Umsetzung unterstützen können. Ich sage an dieser Stelle eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.